Hallo und herzlich willkommen zu Kunst
oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex.
Mit Markus, dem passionierten Schöngeist.
Und Sergej, unserem schillernden Showgirl.
Yes, baby, hi.
Hallöchen, Sergej.
Welcome back. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh. Du bist derzeit immer so lange weg, beruflich, auf Montage. Da sehe ich dich so wenig.
Ich weiß, ich vermisse dich ein bisschen. Ich bin a girl on the streets, you know? A showgirl on the streets. Aber this is my job, this is what I do. And this is what I like.
Sergej, was haben wir denn heute vor?
Ja, baby, wir haben ja das letzte Mal All You Need, ich würde sagen, charmant zerrissen. Mhm. Und wir haben ja gesagt, zerreißen oder was Kotze finden kann jeder.
Aber ja, das ist ziemlich leicht, ne?
Genau, das ist ziemlich leicht. Aber was ist mit dem Kontrapunkt? Was ist mit dem kunstvollen Aspekt? Was kann man machen, um es besser zu machen? Was ist gut?
Und was finden wir vor allem genau, auch gut, haben wir genau. uns gefragt dieses Mal.
Und deswegen haben wir uns beide, unsere drei Top-Filme, Serien, queerer Content, den wir super finden.
Genau, und die würden wir uns euch gerne diese Woche mal präsentieren, um euch einfach mal zu zeigen, was finden wir denn wirklich gut, weil wir finden nicht nur Sachen scheiße und Kotze, sondern wir können uns auch wirklich richtig doll für Sachen begeistern.
Oh well.
Und natürlich an der Stelle wieder ein kleiner Spoiler-Alert. Wir werden nicht bei jedem Film, bei jeder Serie alles spoilern, aber es könnte durchaus passieren, dass wir mit den ein oder anderen Spoiler mal loswerden. Deswegen,
Don't blame us, blame the system. Na Baby, dann fange ich doch gleich mal an, oder?
Ja, ich bin schon ganz gespannt, was dein Platz 3 ist.
Okay, also wir gehen quasi von unten nach oben, ja?
Ja.
From bottom to top. Und mein Platz 3 ist, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, den Netflix-Film King Cobra. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
Ja, ich habe ihn auch gesehen, tatsächlich.
Ja, der 2016 rauskam und es geht quasi um die Pornoindustrie. Man hat Drogen, Porno, Teenage-Sex und einen Mord. Was brauchst du mehr, Markus? Nichts, weißt du? Und es geht quasi um die Geschichte von Brent Corrigan. Ich weiß nicht, ob man Brent Corrigan noch so ein bisschen kennt. Der war in den Nullerjahren so der Power Bottom.
Also ein Pornodarsteller, den es wirklich gibt.
Genau,
ne?
Brent Corrigan, den gibt's wirklich. Und der war quasi der Power Bottom. Ich weiß nicht, ob du seine Werke gesehen hast. Aber genau, der ist jetzt quasi wie heute, wäre das jetzt zum Beispiel Armando Rizzo oder Johnny Rabbit oder sowas. Es geht quasi um die Geschichte von Brent Corrigan. Brent Corrigan ist ins Pornogeschäft gekommen, da war er ziemlich jung und hat einen Produzenten gefunden, der hat ihn unter Vertrag genommen, einen ziemlichen Knebelvertrag tatsächlich, und hat mit der Marke Brent Corrigan wahnsinnig viel Geld verdient. Und Brent wurde fast, dem hat man fast nichts bezahlt. Und der Film handelt auch davon, wie Brent Corrigan ausgenommen wurde. Und dann merkt er das und haut ab, verklagt diesen Produzententypen wegen Kinderschänderei, weil Brent Corrigan seine ersten Werke mit 16, 17 gemacht hat. Und das ist natürlich illegal gewesen. Yes, I know, it's scandalous, but this is how it works. Und Brent war ja auch einer der ersten, der so Bareback-Sex gemacht hat, weißt du, und Double Penetration und solche Sachen, die man davor jetzt nicht so explizit gesehen hat von so einem jungen Typen. Auf jeden Fall geht's so weiter, dass er quasi sich keinen Bock mehr hat, sich von diesem Typen so ausnutzen zu lassen. Und er kommt mit anderen Pornodarstellern ins Gespräch und er kommt zu einer neuen Produktionsfirma und da beschließen die, diesen anderen Produzenten, diesen ersten Produzenten, den mit dem Knebelvertrag, umzubringen.
No way.
Yes. And they did it. And they did it. Und man ist auch bis heute nicht sicher, inwieweit Brent Corrigan damit involviert war. Weißt du? Ob er Teil von dem Plan wusste oder nicht. Das wird dann im Film alles wunderbar aufgearbeitet. Und
aber die anderen, also die Mörder, die ihn wirklich umgebracht haben, die kamen auch vor Gericht?
Ja, tatsächlich.
Aber Brent Corrigan selber nie. Der wurde nie dafür zur Verantwortung gezogen.
Ja, und zwar, weil er mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Der hat sich quasi, I know, it's scandal over scandal. Er wurde quasi verkabelt von der Polizei, um ein Geständnis des Mörders rauszubekommen. Und deswegen war Brent Corrigan außen vor. Aber you know, es gibt da einige super gute Dokumentationen auch darüber. Man ist nicht ganz sicher, inwieweit er drin war. Auf jeden Fall, der Typ war tot und er hat seinen Namen wieder zurückgehabt. Er hat alle Rechte an seiner Marke gehabt und hat dann eine große, steile Karriere gemacht.
Und was magst du so an dem Film?
Ich finde halt, dieser Einblick in diese Pornoindustrie ist super, super spannend. Wie hart es sein kann, wie man sich da irgendwie durchlavieren muss und auch wie rücksichtslos es sein kann. Das finde ich super, super spannend.
Und es sind ja auch ziemlich hotte Schauspieler, finde ich, dabei,
ja,
ne?
Oh Gott, ja.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist irgendwie James Franco ja dabei.
James Franco spielt mit dabei, das ist der große Name quasi. Oder auch Garrett Clayton, der ist quasi...
Der spielt den Brent Corrigan,
der
ne?
Der spielt Brent Corrigan, genau.
Ja, der ist auch ziemlich hot.
Der ist ziemlich hot, man kennt ihn jetzt nicht so sehr, aber... Wie alle meine Serien, die ich jetzt hier ausgewählt habe, sind die Typen natürlich super, super cute und super hot. Und Markus, da wollte ich dich mal fragen.
Ja, bitte.
Sag mal, Markus, unter uns, wenn du jetzt so ein Porno dir reinziehst, was für ein Genre guckst du so? Und welchen Darsteller?
Also ich weiß gar... Ah, warte mal, es gibt einen Darsteller, William Seed.
Aha.
Kennst du den?
Mhm.
Das ist so ein richtiger Muskeltyp. Ich habe ja so einen kleinen Muskelfetisch, muss ich sagen.
Ich auch, Markus.
Das heißt, das funktioniert bei mir immer sehr, sehr gut.
Oberarme.
Wenn es dann so ein bisschen die Pumpertypen Aha. sind, die Pumpertops, das finde ich tatsächlich ganz gut.
Das da werde
ich schwach, muss ich sagen.
Okay. Und was für ein Genre würdest du dann sagen, was deins ist? Ist eher so das Daddy-Genre oder ein bisschen Threesome-mäßig unterwegs?
Ich weiß, ist Muscle Jogs ein Genre? Ich würde das einfach mal als Genre bezeichnen.
Bestimmt.
Und dann werde ich direkt mal mit meinem Platz 3 weitermachen. Und zwar mein Platz 3 ist der Film Was nützt die Liebe in Gedanken aus dem Jahr 2004.
Der ist sehr schön, ja.
Hast du ihn auch gesehen?
Mhm, ja.
Und es ist tatsächlich in erster Linie gar nicht mal so ein krass queerer Film, muss man sagen.
Okay.
Aber es gibt eine wunderschöne queere Storyline auch da drin. Und Daniel Brühl spielt da mit, August Diehl, Anna-Maria Mühe, so die klassischen deutschen SchauspielerInnen. Und der Film basiert auf wahren Begebenheiten und der spielt in Berlin des Jahres 1927 und es geht um so eine Gruppe von Freunden und Freundinnen und die sind alle untereinander irgendwie verstrickt durch Liebesbeziehungen und dann schmieden zwei von ihnen, August Diehl und Daniel Brühl, also die zwei Jungs aus der Gruppe, einen Pakt und wollen aus enttäuschter Liebe ihre ganzen Freunde und Freundinnen und danach sich selbst umbringen.
Wow.
Und das ist, wie gesagt, Deep tatsächlich shit. In Berlin-Steglitz in den 20er Jahren wirklich passiert.
Oh wow.
Und bevor wir da zu der Gay-Storyline kommen, das große Thema dieses Films ist, was mich auch so berührt, ist, gibt's die eine große wahre Liebe?
Okay,
und das wollte ich dich natürlich auch fragen, da wollte ich mit dir drüber reden. Sergej, glaubst du an die eine große wahre Liebe? Bist du ein Romantiker? Da haben wir noch nie so drüber geredet.
Nein, ich glaube nicht an die erste. Ich glaube an mehrere Lieben. Ich glaube auch an mehrere Lieben gleichzeitig. Für mich wäre ja total perfekt irgendwie so eine Dreiecksbeziehung. Das wäre super geil für mich, weißt du?
Wirklich, Polyamorie ist das was für dich?
Ja, ich glaube, das wäre was für mich, weißt du? Weil ich glaube nicht an diese eine Person, die mir alles geben kann, sondern ich glaube einfach daran, dass man verschiedene Verbindungen haben kann mit verschiedenen Leuten und verschiedenen Input bekommt.
Also, ich bin ja der absolut große Romantiker.
Ich weiß.
Ja, big surprise. Aber nee, also ich glaube an die eine große wahre Liebe und ich bin mir ganz sicher, irgendwo da draußen ist sie.
Sure it is.
Und ich spüre schon die Energie zu mir rüber schwappen. Ich glaube, sie rennt auf mich zu. Wie bei How I Met Your Mother, wo er irgendwie auch dann sagt, sie kommt zu dir, sie ist doch auf dem Weg zu dir und sie kommt zu dir so schnell sie kann. Genau so stelle ich mir das auch vor. Nur das ist ein Er und keine Sie.
Well.
Und es gibt eben auch eine schwule Liebesgeschichte in dem Film, Was nützt die Liebe in Gedanken? Und ja, das ist so eine ganz traurige, verzweifelte Geschichte eigentlich, wo sich einer in einen anderen Typen verliebt und ihm halt so hinterher rennt und der gibt ihm immer nur so ein bisschen Zucker, aber lässt sich nicht wirklich auf ihn ein und...
Been there.
Eben, der Hauptcharakter himmelt ihn einfach immer nur an und es gibt auch eigentlich nur eine kurze wilde Knutscherei und ansonsten nur so begehrende Blicke.
Oh Gott, das hatte ich aber auch schon. Kennst du das, Markus?
Ja, total.
Wo man total abgezogen wird emotional, ist richtig furchtbar.
Total relatable Content, deswegen berührt mich das, glaube ich, auch so. Und, aber ansonsten wird eigentlich, das ist einfach so eine Geschichte, die in dem Film vorkommt, aber dass das jetzt irgendwie eine homosexuelle Geschichte ist, wird so gar nicht thematisiert. Und das finde ich eigentlich total schön daran.
Das ist super, ja.
Und das, finde ich, ist besonders zu bemerken, weil der Film eben von 2004 ist und jetzt nicht so ein Netflix-Film von 2019, sondern eben schon was älter und da wird irgendwie so wahnsinnig nonchalant damit umgegangen und das finde ich total schön. Und das korrespondiert ja auch mit dieser Zeit, in der das spielt. Also die 20er Jahre gerade in Berlin war ja eine Zeit der totalen Offenheit, der totalen Queer-Offenheit.
Total.
Marlene Dietrich ist da groß geworden und so weiter.
Bisexual Bitch.
Eben. Es gab eine riesengroße lesbische, schwule Szene, gerade in Berlin und so.
Ja.
Und wo man sich irgendwie auch nochmal das ins Gedächtnis rufen muss, was da damals alles schon war, was dann wieder kaputt gemacht wurde und was ewig gedauert hat, um da wieder irgendwas aufzubauen.
Mhm. After that period.
Ja, und tatsächlich war das, ich habe, wie gesagt, der ist von 2004, ich war ungefähr 15 so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Okay.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Film, der mir so krass am Herzen liegt, weil das halt einer der ersten Filme war.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Wo mir eben so eine schwule Liebesgeschichte und wenn auch nur so nebenbei halt mal erzählt wurde, wo ich irgendwie so auf meinem kleinen bayerischen Dorf, da komme ich vielleicht auch nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, da irgendwie sowas gesehen habe in so einem Film, wie ich mit als ich mit meinen Freunden irgendwie beim Videoabend auf der Couch saß und plötzlich knutschen da die Jungs rum. Und das hat sich tatsächlich so stark bei mir eingebrannt. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass mein bester Freund damals, der immer noch mein bester Freund ist tatsächlich, damals nach diesem Film sagte so, boah, dann haben die Jungs da rumgeknutscht, das finde ich total eklig, sowas will ich einfach nicht sehen.
Und der ist immer noch dein bester Freund.
Ja, weil er hat sich um 180 Grad gedreht.
Und er hat ja eingeblasen.
Ganz toller Typ, das nicht. Aber so, ich meine, sowas sagt man halt mal mit 15, ne? Finde ich auch, es sollte natürlich nicht sein, aber es passiert halt. Leute müssen irgendwie größer werden und sich entwickeln. Aber allein die Tatsache, dass ich das noch weiß, dass ich diese Situation noch erinnere und mich an dieses Gespräch noch erinnern kann, sagt ja auch, was das damals bei mir ausgelöst haben muss, glaube ich. Aber das hat schon Spuren hinterlassen. Und ich weiß auch noch, dass wir damals dann irgendwie echt richtig heftig darüber diskutiert haben. Und weiß nicht, vielleicht hat auch seine Entwicklung damals dann angefangen, so dann sowas irgendwie besser zu finden. Und tatsächlich war das dann auch später kein Problem so. Aber ja, das war irgendwie so, das war ein ganz, ganz einschneidender Moment so in meinem Leben. So kleiner Junge vom Dorf sieht das erste Mal irgendwie im Fernsehen zwei Jungs knutschen und muss das danach noch vor seinen Freunden irgendwie verteidigen. Ganz, ja.
Aber das gefällt mir total gut, was du gesagt hast, weil ich finde, dieses unkommentierte Schwulsein in Filmen ist mir persönlich total wichtig, dass man das einfach als normal hinstellt. Und da komme ich jetzt auch zu meinem Platz 2 tatsächlich. Another Gay Movie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. So heißt der Titel tatsächlich.
Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Von 2006. Die kann man auch noch auf DVD irgendwo kaufen. Und zwar, es ist eigentlich American Pie in schwul, aber komplett unkommentiert. Weißt du, es ist ein komplett schwules Universum, eine Highschool nur mit schwul-lesbischen Menschen, was ich mega gut finde. Und weil ich mir denke, so müssen sich wahrscheinlich heterosexuelle Leute die ganze Zeit fühlen. Es gibt in diesem Film halt 4 Hauptcharaktere. Es ist so eine Clique, es ist so eine schwule Clique. Eigentlich wie bei American Pie. Du hast irgendwie den Nerd, du hast den extrovertierten Typen, du hast so ein bisschen den Loser-Typen und du hast so diesen Sportler-Typen. Und alle vier wollen quasi ihre Jungfräulichkeit verlieren. Am Ende des Sommers. Wie, eigentlich ist es genau das gleiche wie American Pie. Und es gibt nicht Stiflers Mom, sondern es gibt Stiflers Dad und solche Sachen, weißt du? Also, und natürlich diese berühmte American Pie Bums-Szene kommt natürlich auch.
Mit dem Apfelkuchen.
Mit dem Apfelkuchen. Natürlich ist es in diesem Film Quiche Lorraine. Quoi d'autre? Weißt du, was ich meine?
Und also es ist schon eine Comedy.
Weißt du, du hast alles drin. Es ist eine Sex-Comedy. Weißt du, du hast irgendwie so einen sexy Lehrer, mit denen alle bumsen wollen. Weißt du, ich meine, du hast einen sexy Daddy, du hast irgendwie so eine Dyke-Lesbe, die den Jungs zeigt, wie das gehen soll. Weißt du, wie sie ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen. Und du siehst auch alles. Ohne Scheiß, Markus, du siehst Rimming, du siehst Arschficken, du siehst Double Penetration, du siehst Poppers. Also da habe ich ganz viel auch gelernt über, damals als ich das angeguckt habe, habe ich ganz viel gelernt, wie spült man sich, weil man kann da ganz viel verkehrt machen.
Wie hast du den in der Porno-Section ausgeliehen damals?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten, ich habe das mit Freunden geguckt und danach, als wir den geguckt haben, waren wir alle so horned up, dass wir eiskalt rumgemacht haben miteinander, weil wir alle so horny waren davon. Weil es sind natürlich auch wieder mega hotte Typen gewesen, ne? Und das ist ja natürlich super wichtig. Und was mir halt so besonders in diesem Film gefällt, dass es so normal ist, schwul zu sein, weißt du, dass es so die Regel ist. Das finde ich halt super, super cool.
Was ich total schön finde gerade ist, dass man bei diesen Filmen, die einem wichtig sind, offenbar auch immer total im Gedächtnis behält, wie man die das erste Mal gesehen hat und unter welchen Umständen. Und dass das sich fast so mit dem Film verbindet, so mit dem, was man dafür empfindet und dieser Filmerzählung.
Und weißt du, das war einer dieser ersten schwulen Filme, die ich gesehen habe, wo keiner an AIDS gestorben ist. Weißt du, wo keine großen Gay-Dramen war, sondern es war leicht, es war normal. Und das habe ich lange Zeit sehr, sehr vermisst.
Wo man auch mal sieht, dass man auch eben als queerer Mensch ein glückliches Leben führen kann.
Und einfach ein normales Leben führen kann und nicht die ganze Zeit sagen muss, oh, ich bin schwul und das ist gut. Nein, sondern dass man einfach irgendwie auch mal sich austauschen kann. Sag mal, wie rasierst du denn deinen Loch. Weißt du, was ich meine? Das habe ich auch von diesem Film gelernt, wie ich mein Loch rasiere. Weil da gibt's eine Szene, wo der Typ vor einem Handspiegel sein Loch quasi rasiert. Und da dachte ich mir, wow, voll gut. Und ich mache das immer noch bis zum heutigen Tag so.
Das scheint mir ein sehr lehrreicher Film zu sein.
Auf jeden Fall. Und während der ganzen Comedy sind da sehr viele Bits drin, die man sich abgucken kann.
Vielleicht muss ich da doch auch nochmal reingucken. Vielleicht kann ich da sogar auch noch die ein oder andere Sache lernen. Dann mache ich direkt mal weiter mit meinem Platz 2.
Ja, mach mal.
Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so das Gefühl, es ist vielleicht noch ein Geheimtipp, weil ich habe dir diese Serie ja schon mal empfohlen und du kanntest sie tatsächlich nicht.
Nee.
Mich würde mal interessieren, schreibt uns doch mal, ob ihr diese Serie schon kennt und ob ihr sie genauso toll findet wie ich, denn es handelt sich um Looking und das ist eine amerikanische Serie. Die lief von 2014 bis 2016 und auch da geht es halt um eine Gruppe von drei schwulen Freunden, die in San Francisco leben in den USA und halt um deren Beziehungen. So im Zentrum steht so Patrick, das ist eigentlich die Hauptfigur, der wird gespielt von Jonathan Groff und den könnte man kennen zum Beispiel aus Glee oder aus Mindhunter von Netflix. Der spricht auch den Kristoff in Frozen.
Okay.
Oder war zuletzt zum Beispiel der König in Hamilton.
Wow, baby, you're getting deep again.
Ja, das ist so ein ganz toller, das ist ein klassisch ausgebildeter amerikanischer Schauspieler.
Der kann alles.
Genau, der kann alles. Ah. Der kann richtig gut spielen, singen, tanzen und sieht dabei auch noch Hammer aus und ist mega cute und ganz, ganz toller Typ. Ich hoffe, seine Karriere wird noch ein bisschen mehr nach oben gehen, damit den auf jeden Fall irgendwann auch jeder kennt.
Es kommt drauf an, welche Schwänze er lutscht. I'm sure about that.
Er schafft's auch ohne, er hat auch das Talent einfach. Mm. Und in der Serie passiert halt was eben so schwulen Männern so passiert. Also es geht natürlich ums Datingleben. Es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr schöne Sexszenen mit sehr, sehr schönen Männern. Es geht um Prep, es geht um Gay-Sein in der Arbeitswelt, aber halt auch um ganz universelle Themen, also wie irgendwie verkorkste Beziehungen zu den Eltern, Verlust von Familienmitgliedern sogar, es älter werden und natürlich ganz viel um Freundschaft. Und die große Hauptstory ist aber, dass Patrick, die Hauptfigur, letzten Endes zwischen zwei Männern steht.
Relatable content.
Wollte ich dich fragen, plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Sergej, standest du schon mal zwischen zwei Männern?
Ja. And I loved it. Every second of it. Nein, es kann ja schon mal passieren, dass man sich überschneidet mit ein paar Leuten, weißt du? Man findet den einen gut und den anderen auch aus unterschiedlichen Gründen. Die müssen sich ja nicht unbedingt kennenlernen, aber ich, wie gesagt, ich bin da recht flexibel, you know?
Und dieses Thema von einem Typen, einem schwulen Mann, der zwischen zwei anderen Männern steht, es könnte einem jetzt vielleicht bekannt vorkommen, denn eigentlich letzten Endes ist das auch der Plot von All You Need, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Und das ist mir aufgefallen, als ich mich jetzt in der Vorbereitung noch mal ein bisschen mit Looking beschäftigt habe, dass es da doch schon einige Parallelen gibt zu dieser neuen ARD-Serie.
Wir reden immer noch darüber, ja?
Ja, okay, tatsächlich, weil es irgendwie echt, es ist frappierend quasi.
Ja.
Also Patrick, die Hauptfigur, wohnt auch mit seinem besten Kumpel zusammen, der auch in der ersten Folge zu seinem Freund zieht, was später dann scheitert, genauso über All You Need. Auch Patrick ist um die 30, hatte noch nie eine Beziehung und ansonsten steht er aber ganz fest im Leben, hat einen tollen Job, ist auch ein toller Kerl, wie die Hauptfigur bei, also Vince bei All You Need.
Inspiriert von, sage ich da nur, oder?
Man kriegt so ein bisschen den Eindruck tatsächlich. Ich habe aber leider so das Gefühl, dass Looking dann doch so in den entscheidenden Punkten eben viel, viel besser ist als All You Need. Das ist irgendwie, all das, was All You Need versucht, darüber haben wir ja letzte Folge ausführlich gesprochen, klappt halt bei Looking. So,
In gut quasi.
Das ist wirklich so, das ist das Original, das gute Original und All You Need ist leider so ein bisschen die schlechtere Kopie, muss ich leider sagen.
Ja.
Und ansonsten auch, also wahnsinnig toller Soundtrack, ganz viele, ganz, ganz tolle Songs werden da verarbeitet.
Es gibt
auch ganz tolle Spotify-Playlists vom Looking-Soundtrack. Kann man abonnieren auf Spotify. Es ist halt im Gegensatz zu All You Need zum Beispiel wahnsinnig berührend tatsächlich. Es geht
was genau, Markus, was findest du berührend? Die Love Story?
Ja, dieser Hauptcharakter, Patrick ist einfach, ist ein ganz, ganz offener Typ, so, der hat ganz offene Augen und der, alles, was ihm so widerfährt, das, ich kann total in ihn reingucken als Zuschauer, so, weil der mir das, für dieser Schauspieler, das irgendwie so wahnsinnig offen transportiert, wahnsinnig offen spielt, so, und, es ist auch lustig, so. Es ist keine absolute Dramaserie. Okay. Aber alles, auch die positiven Sachen, die passieren, die positiven Freundschaften, die tollen Liebschaften, die da entstehen,
ja,
die sind halt so, ist ganz, ganz nah an mir dran. So, also auch die Kamera ist ganz, ganz oft ganz, ganz nah an, zum Beispiel an den Sexszenen dran, an den Kussszenen dran. Mm. Und dadurch geht es total in mein Herz zumindest auf jeden Fall. Mm. Und berührt mich einfach total. Und ja, tolle Charaktere, ganz toll geschrieben. Und ja, das sieht auch einfach alles ganz toll aus. Und ich meine, es spielt im Castro in San Francisco, also der schwule Kernort der USA. Und weckt auch so ein bisschen Fernweh, finde ich, wenn man das irgendwie so guckt. Und es ist eigentlich letzten Endes wie das schwule Sex in the City oder noch mehr wie das schwule Girls, was auch eine tolle Serie ist, by the way. Mm. Ganz kurz, um das abzuschließen, es gibt leider nur 2 Staffeln. Aus irgendeinem Grund hat HBO das damals ganz schnell abgesetzt. Hm. Es gibt 2 Staffeln, a 10 Folgen und einen Abschlussfilm. Diese wenige Folgenanzahl hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Das war ein Riesenfehler, dass das abgesetzt wurde.
Zu schwul fürs Fernsehen?
Man kann das auf jeden Fall immer noch alles bei Amazon gucken. Und das würde ich wirklich empfehlen. Looking, mein Platz 2. Ganz, ganz toll.
Soll ich zu meinem Platz 1 kommen, Baby? Are you ready? Are you ready?
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Mein Platz 1 tatsächlich, weil ich auch wahnsinnig tolle Erinnerungen zu diesem Film oder auch vor allem zu diesem Buch habe, ist Die Mitte der Welt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja. Ich habe den Film gesehen, das Buch habe ich nicht gelesen.
Der Film ist super, super toll. Es geht quasi um Phil, die Hauptfigur, der auch der schwule Protagonist ist. Und der lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einer Kleinstadt. Er hat eine sehr gute Freundin, Kat, und die gehen zusammen zur Schule und alles ist gut, bis eines Tages Nicholas kommt. Nicholas, the gay icon.
Nicholas, well, der Prince Charming?
Well, he could be.
Yeah, he could be.
Das, ich glaube, das war Nicholas Preacher Life auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, und auf jeden Fall Phil und Nicholas, they deeply fall in love. Die bumsen nice unter der Schau. Da gibt's eine super geile Schauerszene, wo Louis Hoffmann und Yannick Schümann, der sich ja dann auch kurz später danach geoutet hat, quasi schön rummachen in der Dusche. Die Duschszene ist wundervoll. Ich weiß nicht, wie oft ich mir darauf einen runtergeheult habe, aber it was a bit. Und genau. Aber
ich muss da ganz kurz rein, weil die beiden Jungs sind einfach so wahnsinnig schön. Ich meine, die sind da auch noch beide relativ jung.
Ja, geh gerne rein, Markus.
Aber der... Das sagst du häufiger, oder? Die sind einfach so wahnsinnig schön.
Ja.
Ich muss dir da total zustimmen. Ja.
Und ich finde auch, Louis Hoffmann spielt das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Einfach, der ist einfach ein generell schöner, sensibler, junger Mann.
Ja, beide. Aber ich muss sagen, noch ein bisschen mehr, Yannick Schümann. Also, it does not get hotter than this. Ja, Gott, dieser Mann ist so schön. Ich komme überhaupt nicht klar.
Ja, er ist mega hot. Auf jeden Fall, ich bin noch nicht ganz fertig mit der
Plot-Story. Ja, bitte weiter.
Auf jeden Fall fängt dann Nicholas was mit Phils bester Freundin an. Drama mit einem T.
He's bisexual.
Und da ist Nicholas ähnlich wie ich drauf. Er meinte so, ja, komm, lass doch eine Dreier-Sache machen. Nach dem Motto quasi, ich bumm's mit dir und hab eine Beziehung mit dem Mädel. Question, Markus. Bisexual men, what did you think about them?
Total okay für mich.
Auch wenn er eine Frau und ein Kind zu Hause hat und du quasi der Onkel bist, der nebenbei zum Hinhalten kommt.
Ach so.
Ja, genau.
Warte, lass mich kurz nachdenken. Wahrscheinlich würde ich es mal wieder nicht von der Bettkante stoßen, aber nicht auf die Dauer. Mhm. Nicht auf die Dauer.
Und das denkt sich Phil eben auch. Nicht auf die Dauer. Und entlässt quasi Nicholas in Cats Arme.
Okay. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, ehrlich gesagt. Was mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist von diesem Film, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, du hast schon gesagt, der Hauptcharakter heißt Phil, die Mutter heißt irgendwie Glass und sie nennen sie auch nicht Mama, sondern immer nur Glass. Und
das sind, weil sie Amerikanerin ist.
Ja, aber warum sagen sie, können doch trotzdem Mom sagen.
Nein, weil sonst würde sie sich alt fühlen, Markus. Das ist total relatable Content. Wenn ich Vater wäre, würde ich auch nicht Dad genannt werden wollen. I'm not a dad. You know?
Aber und auch diese Freundin, diese Cat, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber gerade im Film, da sehen wir die alle so ein bisschen zu sehr, wir sind so eine besondere Familie,
ja,
und auch diese beste Freundin ist so exzentrisch, also die ging mir halt leider so ein bisschen auf den Sack.
Ich weiß, was du meinst, es ist halt ein Coming-of-Age-Film. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen beeinflusst vom Buch, weil natürlich, wie bei ganz vielen Filmadaptionen, ist das Buch natürlich wesentlich besser. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, lest das Buch von Andreas Steinhöfel und ja, und guckt danach den Film, aber nichtsdestotrotz, I would all do them.
Der Film ist ja noch nicht so alt. Ich habe den natürlich auch
2016 kam der raus, glaube ich.
Genau, ich glaube, ich habe den irgendwie Mitte 20 oder Ende 20 gesehen. Und ich weiß aber auch, dass ich damals gedacht habe, so wenn ich den Film als Jugendlicher gesehen hätte,
oder?
Das wäre super gewesen. Wäre meine filmische Bibel gewesen.
Das Ding ist halt, ich habe halt das Buch habe ich halt mit 15 gelesen. Ich kann mich noch genau erinnern. Das war auf einer Klassenfahrt nach Italien in diesem Bus mit meinen Klassenkameraden habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir, das bin ich. Weißt du, ich bin Phil. Weißt du, so ein schwuler Typ, der in der Kleinstadt lebt, das nicht raushängen lassen kann, aber trotzdem irgendwie auch dazu stehen kann. That was me, weißt du? Und ich habe auf dieser Busfahrt das ganze Buch durchgelesen und das hat mir wahnsinnig geholfen, zu mir selbst zu finden.
Wer war denn eigentlich so deine erste Liebe?
Oh Baby, pass auf. Zwischen 14 und 16 habe ich im Klassenzimmer in meiner Schule nur auf Ärsche geguckt, ich sag's dir. Ich habe nichts vom Unterricht mitbekommen, ich habe nur auf Ärsche geguckt. Ich war so horny auf jeden Typen, der in meiner Klasse war, egal wie der aussah.
Das ist eine sehr interessante Antwort auf meine Frage nach der ersten Liebe.
Es war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage, aber das assoziiere ich quasi mit diesem Film oder mit diesem Buch auch einfach, dass ich war so schwanzgesteuert in der Schule ab einem gewissen Alter, aber nach der ersten Liebe. Ja, das war tragisch natürlich, Markus. Es war auf Kurs.
Oh ja, deswegen will ich hören.
Ja, natürlich war der Typ 10 Jahre älter wie ich. Also ich war 16 und er war 26. Bei rückblickend würde ich niemals jetzt was mit einem 16-Jährigen anfangen.
Du bist ja auch schon ein bisschen älter als 26, mein Hase.
Never, never over than 21, bitch. Auf jeden Fall. Das war natürlich, ja, es heartbroken, of course, und kein Kontakt mehr danach.
Okay. Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig. Aber dann mache ich doch direkt mal weiter. Please. Mit meinem Platz 1. Und zwar ist mein Platz 1 La Mala Educación.
Oh, Almodovar.
Genau. Schlechte Erziehung heißt der auf Deutsch. Mm. Und dieser Film ist tatsächlich der Grund dafür, wirklich bis heute, und den habe ich auch, glaube ich, mit 15, 16 das erste Mal gesehen, dass ich immer nur weiße Bettwäsche habe. Warum, werde ich gleich noch sagen.
Damit man Analsex besser sehen kann?
No. Okay. Das ist ein viel ästhetischer Grund tatsächlich. Genau, du hast gerade schon gesagt, das ist natürlich irgendwie ein Film von Pedro Almodovar, also einer der absoluten schwulen Kultregisseure, der irgendwie echt so eine Ikone des spanischen und auch internationalen schwulen, queeren Kinos. Der hat noch andere Filme gemacht, wie zum Beispiel irgendwie Alles über meine Mutter, Volver, Das Gesetz der Begierde, La Ley del Deseo. Das klingt aber so viel besser, wenn man es auf Spanisch sagt.
Schon, du hast deine Hausaufgaben gemacht, Markus.
Oh yes. Und ja, der Typ ist einfach, erstmal muss ich ganz kurz über den Regisseur reden, weil ich finde den schon wahnsinnig krass. Also der macht einfach seit den 80ern queere Filme.
Ja.
Mit, nicht nur queere Filme, auch mit einfach ganz großen, starken Frauen in der Hauptrolle, mit Transgender-Figuren
und
in Hauptrollen.
Ja, er nimmt ja auch ganz oft die gleichen Schauspieler her, was ich ja auch toll finde.
Das auch, genau.
Dann sieht man einfach ganz viele Facetten von verschiedenen Darstellern.
Ja, das auch, ja. Und ich finde es aber halt auch so krass, dass er schon so lange und auch in der Zeit irgendwie zu diesem Thema arbeitet, weil ich meine, wir wissen alle, in den 80ern gab es die AIDS-Krise bis in den 90er hinein.
Ja, ja, ja.
Und dann wollte auch erstmal keiner darüber Filme machen und schon gar nicht irgendwie positiv, sondern gab es nur so Sachen wie Philadelphia natürlich und so.
Ja, ja.
So der hat trotzdem irgendwie die ganze Zeit zu diesen Themen Filme gemacht. Und das finde ich erstmal wahnsinnig stark und auch, glaube ich, wahnsinnig gut für die Community bis total heute. So. Und zu dem Film, die Handlung ist tatsächlich so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil die so ganz viele Ebenen hat. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, das aufzudröseln. Das müsst ihr euch am besten alles selber angucken.
Und schreiben danach.
Weil es gibt nämlich quasi so einen Film im Film. Und es geht aber ganz grob so um zwei Männer Anfang der 80er Jahre, die sich als ganz junge Teenager in den 60ern in einem Klosterinternat ineinander verliebt hatten.
Ja, die Story ist ein bisschen kompliziert.
Genau. Stimmt, ja. Sie wurden dann aber getrennt und treffen sich dann Jahre später wieder. Der eine ist mittlerweile Regisseur geworden und der andere Schauspieler. Und die beschließen dann zusammen einen Film über ihre gemeinsame Geschichte zu drehen. Und bei dem Dreh, wie soll ich sagen, holt sie dann die Vergangenheit ein. Und auch sozusagen in der Gegenwart stellt sich dann heraus, dass nicht so ist, wie es scheint und alles super mysterious ist. Und tatsächlich will ich da auch gar nicht weiter hier spoilern, weil wirklich diesen Film, den müsst ihr euch einfach angucken. Da will ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich will noch ganz kurz sagen, warum ich diesen Film so liebe.
Ja, sag doch mal.
Und zwar genau, weil er eben so vielschichtig und komplex ist. So. Und
wie ja, er ist wirklich komplex. Hauptsächlich komplex.
Also ich würde wirklich tatsächlich empfehlen, ihn auf Deutsch anzuschauen. Noch nicht mal mit Untertiteln, weil das wirklich so ein bisschen, sonst kommt man nicht so richtig hinterher, gerade wenn man ihn das erste Mal schaut, es sei denn, man spricht natürlich perfekt Spanisch. Aber gerade weil er auch irgendwie, zum Beispiel bei All You Need, mir war das einfach zu einfach, mir war das ein bisschen zu flach. Und da ist irgendwie, es ist ein queeres Thema und ich werde auch gleichzeitig gefordert. Und das ist das, was ich, das ist das, was ich will. So. Und nochmal zu meinem bayerischen Dorf. Ich komme nicht nur vom bayerischen Dorf, ich war auch auf einer katholischen Klosterschule.
Das auch noch.
mit so einem Mönchen, das früher tatsächlich auch noch ein Jungeninternat war. Vielleicht ist es auch das irgendwie der Grund, warum ich mich irgendwie damit so krass identifizieren kann mit diesem Film oder warum mich das so,
weißt du, katholisch
krass hast. Interessiert, genau, weil halt ein ganz, ganz großer Teil des Films halt in diesem katholischen Jungeninternat spielt mit diesen Mönchen und so, und das ist irgendwie so, das hat meine Kindheit und meine Jugend total geprägt und deswegen bin ich da irgendwie, weiß ich nicht, total dran. Und gleichzeitig, um irgendwie da nochmal kurz ein bisschen ernster zu werden, thematisiert der Film halt auch Missbrauch durch Kirchenmitglieder, so, was immer totgeschwiegen wird, was ich gut finde, dass das in dem Film auch vorkommt. Es wird auch die Geschichte von der Transfrau erzählt.
Das stimmt.
Man muss so ein bisschen sagen, wird leider nicht gespielt von einer Transperson. Ja, es wird eben auch, wie in den anderen Filmen, es zieht sich so ein bisschen durch die Folge, einfach von dieser allerersten Liebe zwischen zwei Jungs erzählt. Und das ist halt einfach auch wahnsinnig berührend, for obvious reasons, weil ich mich damit einfach identifizieren kann.
Yes.
Es ist ein ganz, ganz grandioser Soundtrack wieder. Es wird ganz groß, davon habe ich dir schon mal erzählt, Sergej, Moon River gefeatured, was ich nach wie vor finde, von Henry Mancini, die schönste Melodie, die jemals komponiert wurde. Und in dem Film singt es ein kleiner Junge auf Spanisch und es ist einfach to die for. Und ja, auch ansonsten, wie bei Almodóvar immer, es gibt wundervolle, bunte, starke Bilder mit ganz vielen Farben. Es ist wahnsinnig sinnlich, melancholisch und ja, dieses Begehren von anderen Körpern, vor allem von männlichen Körpern, steht halt total im Vordergrund und man sieht wirklich quasi wie so durch die Kamera mit, was die Männer so aneinander sehen und kann dadurch so das gegenseitige Begehren total nachvollziehen. So, vor allem, es spielt irgendwie Gael García Bernal, spielt die Hauptrolle, wunderschöner Mann, der ganz viel nackig ist auch in dem Film und auch einen Auftritt in Drag hat und Lip-Sync zum Beispiel. Das ist ganz toll und es gibt eben eine Szene, in der der Love Interest von unserer Hauptfigur mit einem wunderschönen jungen Spanier Sex hat und der liegt danach schlafend auf dem Bauch auf einem Bett mit weißen Laken und seine sonnengebräunte Haut sieht man umso besser durch diese weißen Laken und er hat einen wunderschönen Hintern.
Deswegen die weißen Laken.
Ich glaube, ich habe das echt auch mit 15 das erste Mal gesehen und dieses Bild hat mich so geprägt. Das will ich auch immer rekreieren in meinem Schlafzimmer und deswegen immer weiße Laken, damit sich das dann so wunderschön abhebt.
Baby, sag mal, die Pandemie ist noch lang. Wir haben euch jetzt mal 6 Filme gegeben, die man nachgucken kann. Und schreibt uns doch mal, was sind denn eure Top 3 queeren Gay-Filme?
Und schreibt uns das doch am besten mal auf Insta unter Kunst oder Kotze Podcast. Und abonniert uns doch gerne auch.
Gerne.
Gerne auch bei Spotify, einfach auf Folgen klicken. Und bis wir uns wiedersehen. Wenn es euch mal wieder hochkommt,
einfach runterschlucken.
Ciao.